natürlich eine sehr, sehr große Nummer und ich glaube, man kriegt auch nicht so viele Verdienstkreuze im Jahr, also im Leben. Was man aufzeigen sollte, ist, dass die Gastronomie eine wahnsinnig große Zukunft natürlich weiterhin vor sich hat und dass die Wertschätzung mittlerweile nochmal eine ganz andere ist.
Herzlich willkommen bei Foodsha. Wir sind Maria, Journalistin, und Vincent, Caterer und Foodpreneur. Und wir fragen uns, wie unsere Ernährung von morgen aussieht. Definitiv nicht mehr so wie heute.
Deshalb treffen wir für Foodsha Menschen aus verschiedenen Branchen wie der Gastronomie, Landwirtschaft oder der Startup-Szene, um mit ihnen über aktuelle Trends, Projekte und die Zukunft unseres Essens zu sprechen.
Was das beste Restaurant dieser Stadt ist, sage ich, dass in der Komplettheit ist es das Toulouse Lautrec, weil es einfach nicht nur einen Stern hat und jetzt auch noch ein Kreuz, sondern weil es, das mit dem Kreuz wird gleich aufgelöst, keine Angst, sondern weil es einfach in der Art, die Gastgeberschaft betrieben wird, einfach alles richtig macht, was das feine Essen gerade in Deutschland lange Zeit falsch gemacht hat. Wer will ich gar nicht sagen? Maria Kuhfeld, die eine Hälfte von Kutscher, wird jetzt eben mit Max Fruherin, die zweite Hälfte, Vincent aus München, fliegt mit Kopf- und Gliederschmerzen leider nieder und ihm war ein ICE nicht zuzumuten. Deswegen jetzt ein zweisames Gespräch und ich freue mich sehr, tatsächlich super drauf. Ist nicht zufällig, also Max ist auch dem Cover unserer Speisekarte, das ist der Tatsache geschuldet, dass wir einfach gemerkt haben, wir hatten euch da noch nie.
Ach, danke.
Jetzt nach 5 Jahren haben wir gemerkt, das ist einfach, ihr seid einfach sehr kleidsam für Magazine.
Na, danke.
Dame daneben ist Ilona Scholl, Lebensgefährtin, die großartige Gastgeberin neben dort. Wunderbar, ich übergebe das Mikro und freue mich sehr, sehr, sehr.
Hallihallo und herzlich willkommen. Heute eine ganz besondere Folge für uns. Wir sind live in Berlin beim Food Festival vom TIP, vom Stadtmagazin. Ich bin heute alleine, der Vincent liegt krank zu Hause im Bett. Aber dafür haben wir einen super tollen Gast, und zwar ist der Max Spohr bei uns zu Besuch. Was machen wir eigentlich bei unserem Podcast? Wir sprechen über die Ernährung von morgen. Dafür haben wir verschiedene Leute zu Gast, die tolle Projekte, Produkte, Innovationen machen, zum Beispiel in der Lebensmittelbranche, Landwirtschaft und Gastronomie. Und deswegen ist Max genau der Richtige, der ist auch auf dem Titel von der neuen Speisekarte, die heute hier auch präsentiert wird. Wie gesagt, Vince ist nicht da, aber dafür habe ich nach 27 Folgen endlich mal wieder einen Gast live vor mir sitzen. Ich freue mich ganz doll. Max, schön, dass du da bist. Du bist Inhaber und Chefkoch im Sternerestaurant Toulouse Lautrec in Kreuzberg. Und vor einem Monat wurdest du gemeinsam mit deiner Geschäftspartnerin Ilona Scholl und eurem Team bei den Berliner Meisterköchen für Kochen mit Helden als gastronomische Innovatoren ausgezeichnet. Das ist schon mal toll, Gratulation dazu. Und es wurde noch ein bisschen verrückter. Am 1. Oktober habt ihr nämlich für die Initiative noch das Bundesverdienstkreuz bekommen. Also komm, Gratulation, erklär mal ganz kurz, was ihr gemacht habt und was ihr damit angestoßen habt, für alle, die davon noch nicht gehört haben.
Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf heute. Mit diesem wunderbaren Food Festival, bei diesem wunderbaren Wetter draußen. Und auch natürlich freue ich mich sehr, dass ich deine erste Live-Begegnung bin bei diesem Podcast seit 27 oder 24 Aufnahmen. Was wir gemacht haben, kommt von Toulouse aus letztes Jahr quasi, war während des ersten Lockdowns unsere Schulhäuser leer zu kochen. Und zu kochen für Menschen, für die es keine Option war, sich im Homeoffice zu verkriechen, sondern die so ein bisschen dazu beigetragen haben, dass die ganze Infrastruktur, die uns noch blieb, nicht zusammengebrochen ist. Also das heißt, wir haben für Krankenhäuser gekocht, wir haben für die Feuerwehr gekocht, für Gefängnisse, überall dort, wo die Betriebskantinen zusammengebrochen sind oder nicht mehr stattfanden, haben wir dann quasi ehrenamtlich aus unserer Küche raus leckeres Essen gebracht. Und das hat uns dann, haben uns einige Leute nachgetan oder mit uns zusammen gemacht und so haben wir diese Initiative Kochen für Helden gegründet, ein deutschlandweites Netzwerk mit über 100 oder 120 Restaurants, was dann quasi während des ersten Lockdowns sehr, sehr viele Essen für sehr, sehr viele Menschen gemacht hat. Das war so ein bisschen die Idee, was macht man so als Koch oder Gastronom in einer nie dagewesenen Situation. also einer pandemischen Situation. Und so viel kann ich zum Beispiel ja nicht, außer vielleicht kochen. Und deswegen habe ich geguckt, dass ich mit dem Kochen das dazu beisteuere, um ein vorbildlicher Pandemiebekämpfer zu sein. Und das habe ich dann mit ganz vielen wunderbaren Kollegen gemacht. Und für die repräsentierend oder stellvertretend haben wir dann diese wunderbaren Auszeichnungen bekommen, über die wir uns natürlich gefreut haben und wahnsinnig stolz sind.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, er war im Schloss Bellevue für diese Auszeichnung? Oder wie bekommt man so eine Medaille nach Berlin?
Ja, man bekommt so eine Medaille tatsächlich dann beim Bundespräsidenten im Schloss Bellevue. Vorab war das ein bisschen lustig, weil Ilona und ich umgezogen sind vor einigen Wochen oder Monaten. Und wenn man Post vom Bundespräsidialamt bekommt, ist es ähnlich, wie wenn man zum Beispiel eine Mahnung bekommt oder was von der Bank oder so. Und das wird also nicht per Nachsendeantrag nachgesendet einfach. Und so war dann irgendwann, gab es eine hektische Kontaktaufnahme vom Bundespräsidialamt, die gefragt hat, hören Sie mal, machen Sie Ihre Post nicht auf und warum kommt die Post nicht an oder haben Sie keine Lust auf uns, weil wir wollen Sie gerne auszeichnen. Und dann hatten wir so ein bisschen Zeitdruck und haben das schnell irgendwie versucht, noch in die Wege zu leiten, da unsere Sachen einzuscannen, weil man muss sich wirklich quasi da schon fast nackt machen mit Personalausweis und allem, was man so hat. Und haben uns dann da noch in letzter Sekunde akkreditiert und sind dann eingeladen worden, tatsächlich ins Schloss am 1.10. Und große, hohe Sicherheitsvorkehrungen, wie wenn man einen Flughafen betritt. Dann einen sehr feierlichen Rahmen mit klassischer Musik und Cellisten und geigenspielenden Virtuosen dort dann ausgezeichnet worden. Ja.
Ihr habt selbst darüber gesagt, das hat sich ein bisschen nach ein paar Nummern zu groß angefühlt. Aber wir haben gedacht, das ist doch eigentlich wahrscheinlich ein schönes Zeichen, dass die Gastronomie durch so eine Auszeichnung eine andere Aufmerksamkeit bekommt. Oder dass vielleicht der Stellenwert von Versorgung offensichtlich ja sogar politisch und gesellschaftlich überdacht wird.
Genau so. Also repräsentierend für diese ganze Gastro-Szene, die während der Krise gezeigt hat, dass sie nicht nur im kulturellen Sinne unverzichtbar ist, sondern dann tatsächlich auch einfach sich zusammensetzt aus hemdsärmlich schuftenden Menschen, die auch während einer Krise nicht vergessen, was ihr eigentliches Ziel oder ihr oberstes Gebot ist, nämlich andere Menschen glücklich zu machen. Und deswegen ist es natürlich umso toller, dass das bis ganz nach oben in unserer Regierung oder bis zum Bundespräsidenten tatsächlich vorgedrungen ist und wir diese Auszeichnung dann tatsächlich bekommen haben. Also das ist natürlich eine sehr, sehr große Nummer und ich glaube, man kriegt auch nicht so viele Verdienstkreuze im Jahr, also im Leben. Und wir sind ja noch relativ jung, man versteht es wohl auch und es wurde uns gesagt, als Ansporn weiterhin sozial aktiv zu sein und sich nützlich zu machen und eben als Motivation weiterzumachen.
Eine weitere Besonderheit, was garantiert nicht alle geschafft haben, ihr habt in der Pandemie und durch die diversen Lockdowns euer Team komplett behalten und beschäftigen können. Das ist ziemlich beeindruckend. Was habt ihr anders gemacht als andere Gastronomen, die jetzt händeringend Personal suchen?
Also das kann ich, ich weiß nicht, was die anderen Gastronomen gemacht haben. Wir haben uns, das ist so, unser Team ist ja tatsächlich unsere Familie auch. Und man setzt ja niemanden vor die Tür, wenn es mal nicht genug zu essen gibt, sondern dann isst man halt weniger. Gell? Und so haben wir das, glaube ich, gehandhabt. Also wir haben die Gehälter unserer Mitarbeiter aufstocken können, eben auch ein bisschen mehr als auf 100%, weil dieses Trinkgeld natürlich auch ausgeblieben ist und das ja nicht unerheblicher Teil auch in der Gastronomie ist. Für die Mitarbeiter und dann haben quasi Ilona und ich, also wenn man das familienmäßig weiterinterpretieren möchte, dieses Bild, also dann sind also Papa und Mama, Mama und Papa sind ein bisschen kürzer getreten und unser Erspartes und solche Dinge einfach in diesen Laden gesteckt, um die Familie weiter ernähren zu können und haben uns keine Küche gekauft oder keine Küche saniert. Und solche Dinge gemacht. Und das war eine sehr, sehr schwierige Zeit, auch für uns natürlich, auch wirtschaftlich. Auch man weiß ja gar nicht, durch diese Ungewissheit, die da lange Zeit so im Raum schwebte, wusste man ja einfach nicht, wie lange das geht und wie lange man das auch wirtschaftlich durchhält. Und wie lange man auch die Mitarbeiter motivieren kann, ne? So, und die Moral und die Dinge so hochhalten kann. Und Gott sei Dank ging es jetzt nicht irgendwie für immer. Und deswegen können wir sehr, sehr froh sein. Wir sind sehr, sehr froh darüber, dass wir genau diesen Weg gewählt haben, weil wir jetzt natürlich ein Team haben, was eine Familie, die noch enger zusammengewachsen ist und noch höher motiviert ist als davor. Und jetzt können wir alle wieder zusammen das machen, was wir so lieben. Und das ist ganz, ganz großartig. Und wir wollen natürlich auch, das sind so tolle Leute, die bei uns arbeiten, wäre jetzt auch irgendwie, man möchte ja nicht irgendwie auf jemanden verzichten. Das ist so eine tolle Mannschaft, so ein tolles Team, das ist so lange gewachsen und es wäre fatal gewesen, da sich jetzt von jemandem zu trennen oder so. Okay.
Wie hat sich eure Arbeit denn und die Abläufe durch die Erfahrungen der letzten anderthalb Jahre generell verändert? Also was habt ihr beibehalten und was habt ihr nochmal grundsätzlich überdacht, macht heute anders?
Ja, es gab natürlich viele, viele Ideen, gerade während des Lockdowns, was man anders machen kann, woran man sich orientieren kann an neuen Gegebenheiten. Letzten Endes kommt man dann, glaube ich, schon zu dem Punkt, dass man, wenn man wieder aufmacht, sich erstmal darüber freut, dass man wieder eine Routine rein hat oder reinbekommt, in die man sich gewöhnt hat, die man auch vermisst hat. Wir haben die Öffnungszeiten ein bisschen angepasst, also wir machen früher auf und schließen früher, was eine unheimlich tolle Bereicherung ist für unseren Biorhythmus und unseren Schlaf. Ansonsten fahren wir eigentlich mit dem gleichen, demselben Konzept, das wir vorher hatten und sind einfach nur viel glücklicher darüber, dass wir es wieder machen können.
In eurem Statement zu der Auszeichnung habt ihr gesagt, gerade in letzter Zeit wurden unsere dunklen Ecken, also die der Gastronomie, sehr grell ausgeleuchtet. Zu Recht. Wir sind Reparatur- und reformbedürftig. In welchen Punkten deiner Meinung nach denn am dringendsten?
Na, ich glaube, dass die Gastronomie natürlich jetzt auch gerade nach der Pandemie oder nach der Lockdown-Geschichten tatsächlich viel damit zu kämpfen hat, also mit der Personalmangelgeschichte. Und möchte, glaube ich, gar nicht so auf diese dunklen Ecken der Vergangenheit hinweisen hier an dieser Stelle, weil das haben schon große Zeitungen gemacht. Und ich weiß noch nicht, es ist natürlich notwendig gewesen, das aufzuzeigen, aber ich weiß nicht, wie klug das war, das jetzt gerade zu positionieren in einer Zeit, wo diese Branche tatsächlich so zu kämpfen hat und auch zu kämpfen hatte während der Lockdown-Geschichten, also in der Vergangenheit ganz einfach. Sondern ich glaube, was man aufzeigen sollte, ist, dass die Gastronomie eine wahnsinnig große Zukunft natürlich weiterhin vor sich hat und dass die Wertschätzung mittlerweile nochmal eine ganz andere ist und dass eine Aufbruchstimmung herrscht, dass Arbeitszeiten angepasst werden, dass Gehälter angepasst werden, dass vielerorts versucht wird, die Gastronomie wieder familientauglicher zu machen, was die Arbeitszeiten betrifft, dass die Wertschätzung durch die Gäste nochmal gestiegen ist. Dass alternative Konzepte aus dem Boden gestampft werden. Und was man auch einfach merkt, ist, das darf man auch nicht vergessen, natürlich sind viele Leute während der Pandemie, jetzt haben sie der Gastronomie den Rücken gekehrt, also viele auch studentische Aushilfen, weil sie gemerkt haben, sie können woanders vielleicht auch besser, mehr und schneller Geld verdienen. Aber die Gastronomie erfreut sich natürlich auch einer ganz regen Zuwachs. Das merken wir immer, wenn wir Bewerbungen bekommen von Leuten aus kreativen Berufen, also aus Architektur oder aus Marketing und so weiter und so fort, die jetzt mal wieder irgendwas anfassen wollen oder was spüren wollen, die mal ein bisschen Adrenalin brauchen und so eine freie Kreativität und nicht so eine konstruierte ausleben möchten. Und deswegen, glaube ich, hat die Gastronomie eine ganz, ganz große Zukunft vor sich. Und die Vergangenheit mit strengen Reglements und schlimmen Arbeitszeiten und cholerischen Küchenchefs und unterirdischen Arbeitsbedingungen, ich glaube, das sollte jetzt mal endgültig quasi der Vergangenheit angehören eben und diesen Ruf aufzupolieren und dafür zu sorgen, dass das auch anerkannt wird und wahrgenommen wird. Das ist, glaube ich, die Verantwortung derer, die jetzt Gastronomie betreiben und derer, die das Glück hatten, die Pandemie zu überstehen. Und ich hoffe, dass die Leute da ihre Pflicht und ihre Verantwortung wahrnehmen und das tatsächlich umsetzen.
Seit Mitte September gilt bei euch im Restaurant die 2G-Regel. Also sprich, Indoor reicht es halt nicht mehr mit dem tagesaktuellen negativen Corona-Test. Warum habt ihr euch das so entschieden?
Das hat mehrere Gründe. Der erste Grund sicherlich mitunter ist vielleicht romantischer, dass wir einfach uns wieder lächeln sehen wollten. Und auch so ein 5-6-Stunden-Service tatsächlich einfach sehr, sehr anstrengend ist unter einer Maske. Und dann gab es ja, es gibt ja Gott sei Dank diese Impfungen und es ist ein Stück weit auch ein Einfordern von Solidarität derer, die sich nicht impfen lassen, obwohl sie es können. Natürlich gibt es Leute, die können sich nicht oder wollen, also können sich nicht impfen lassen oder sind schwanger oder was auch immer. Und es ist ein wirtschaftlicher Aspekt. Wir haben ein sehr, sehr kleines Restaurant. Wenn wir 2G machen, kriegen wir einfach irgendwie 8 Gäste mehr rein, als wenn wir 3G machen. Und wir haben in den letzten anderthalb Jahren wirtschaftlich, glaube ich, sehr viel schon eingebüßt und wollen das jetzt nicht weiterhin tun. Ganz einfach. Und es ist auch ein anderes Gefühl von Komfort und von Normalität. Und nach Normalität sehen sich ja alle und wir sehen uns genauso danach. Und ob man jetzt mit Maske durchs Restaurant läuft oder nicht, ist halt einfach ein ganz, ganz großer Unterschied. Und es ist auch eigentlich, wenn man diese 3G-Geschichte macht, muss man eigentlich tendenziell jemanden dort sitzen haben oder rumlaufen haben, der nur dafür da ist, die Bestimmungen und die Regeln zu kontrollieren. Weil sobald jemand mal einen im Tee hat, dann geht er auch ohne Maske auf Toilette. Und da muss man sehr einfühlsam sein und da muss man sagen, muss man erinnern und mahnen und sagen, hey, bitte Maske anziehen. Und das ist ja eben das, was im Restaurantbesuch nicht sein sollte. Es sollte nicht mahnend sein, es sollte nicht auf Restriktionen stoßen, sondern man sollte sich frei fühlen und wirklich genießen. Das sind so, glaube ich, die drei Gründe, die 3G für 2G quasi.
Und die Gäste zeigen sich hoffentlich verständnisvoll oder müsst ihr euch da erklären?
Sowohl als auch. Also es gab negative wie positive Resonanz und manchmal auch eine relativ ungehaltene Resonanz, aber für die Menschen, die so darauf reagieren und dann ist man vielleicht im Nachhinein auch froh, dass sie gar nicht ins Restaurant gekommen sind. Muss man dann vielleicht auch mal so sagen. Okay? Also dann lieber mit happy Leuten.
Ihr habt gerade erst euren Mietvertrag fürs Restaurant verlängert und sagt, ihr seid längst noch nicht fertig. Worauf können sich die Leute denn bei euch mit diesem Projekt freuen?
Da wir das immer alles sehr intuitiv und impulsiv halten, haben wir da jetzt nicht so große Pläne. Wir haben jetzt ein bisschen mal was renoviert und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass wir auch vor allem deswegen noch nicht fertig sind, weil wir nicht in ein fertiges Restaurant gekommen sind, sondern so ein Altbausubstanz, ein Stück weit geplagtes Objekt uns angemietet haben, wo ja immer irgendwas quietscht oder an irgendwelchen Ecken was fehlt. Und so ist es, glaube ich, auch noch bei uns mit Menügestaltung, mit der Stilfindung. Also ich glaube, wir sind da sehr, sehr weit fortgeschritten. Aber es gibt natürlich ganz viele Sachen, die da irgendwie interessant sind. Die Überlegung, ob man weitestgehend vielleicht auf Salzwasserfische verzichtet und auf Süßwasser geht, ob man sich der Regionalität und der Jahreszeiten noch mehr anpasst, eben weil das einfach eine ganz, 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 ganz wichtige Sache ist. Wie viel Fleisch verwenden wir in Zukunft noch? Wohin geht die Reise überhaupt? Also ich glaube, dass diese Pandemie auch gezeigt hat, dass diese Resilienz, dieses sich immer wieder neu erfinden in der Gastronomie einfach ein sehr, sehr großer, positiver Punkt ist. Und ich glaube, dass unser Restaurant sich in Zukunft einem stetigeren Wandel abrupter Launen unserer selbst vielleicht befinden wird. Aber nichtsdestotrotz bleibt natürlich eigentlich alles so, wie es ist. Und ist aber anders. Stetig anders.
Super. Damit sind wir schon mit unseren Fragen an dich soweit fertig. Jetzt kommen unsere 5 Future-Fragen, die jeder Gast am Ende nochmal beantworten darf. Die erste ist, was hast du als letztes gegessen?
Als letztes gegessen habe ich einen Marmorkuchen gestern Abend, den ich für den Geburtstag meiner Tochter vorgestern gebacken habe, weil meine Oma mir auch nur Marmorkuchen gebacken hat. Also habe ich nach dem Rezept meiner Oma den Marmorkuchen für meine Tochter gebacken. Die hat den jetzt nicht sonderlich, war jetzt nicht so hoch frequentiert. Und deswegen habe ich mich darum gekümmert, dass der gegessen wird.
Deine Fußnote ist 15.21 Uhr. Das ist das letzte, was du gegessen hast.
Ja, ja.
Wow.
Ja.
Nenne ein Lebensmittel für die Zukunft.
Lebensmittel für die Zukunft. Insekten.
Wird sie gleich geben.
Müssen wir mal schauen, wo die wachsen und so. Also ich habe noch nicht, ich weiß, damals mal bei Daniel Achilles gab es mal Grashüpfer und ich bin jetzt nicht so im Insekten-Game, aber ich denke trotzdem, ist es ein wenn Insekten nicht das Lebensmittel der Zukunft sind, dann ist es vielleicht Rindfleisch aus dem 3D-Drucker. Aber wann und wie es das bei uns geben wird oder ob, das kann ich, vermag ich noch nicht zu sagen.
Damit auch 2050 genug für alle da ist, was kann man sofort tun bzw. ändern?
Das ist eine sehr politische Frage. Ich glaube, man hätte schon bei der Wahl relativ viel ändern können oder die Weichen stellen können für solche Sachen. Ich glaube, im Kleinen, jeder für sich, einfach das Bewusstsein schärfen dafür, dass nicht genug für alle da ist, wenn es so weitergeht. Sich mal überlegen, wohin man in Urlaub fährt, wie man in Urlaub fährt, wie oft man in Urlaub fährt, was man isst und wie man vor allen Dingen der großen Ressource Solidarität und gegenüber Mitmenschen umgeht. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr entscheidende Frage.
Welchen medialen Tipp empfiehlst du zu dem Thema noch, wenn es um Ernährung geht oder in deinem Fall auch Gastronomie und Zukunft?
Ich würde empfehlen, glaube ich, ich habe vergangene oder vor 14 Tagen auch in Fettschau übrigens ein Buch geguckt, das nennt sich Bekenntnisse eines Oberkellners oder eines Kellners. Und das ist, jetzt haben wir ein bisschen über Zukunft geredet, tatsächlich ein Blick auch, ein sehr romantischer Blick in die Vergangenheit der Gastronomie und des Gastgebens. Und in der schnellen Zeit heutzutage beschäftigt man sich vielleicht gar nicht mit der Geschichte, dieser kulturellen Geschichte eben des Gastgebens. Und da kann man sehr, sehr viele wahnsinnig tolle Anekdoten rauslesen und sich so ein bisschen geil machen, wirklich darauf irgendwie Gastgeber zu sein, ob zu Hause oder im Restaurant. Das kann sicherlich dazu beitragen, die ein oder andere Anekdote, die zu einer bisschen geschichtlichen Gastro-Bildung im Hinterköpfchen, dass dieser wunderbare Beruf des Gastgebens tatsächlich vielleicht eine Renaissance erlebt. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Ansonsten gibt es in Dresden die wunderbare Ausstellung in, ich glaube, in Slup heißt das. Das ist die Bibliothek in Dresden. Da geht es auch um Gastronomie von einem Menschen, der ganz viele Speisekarten gesammelt hat, über 30.000 Artikel, Speisekarten. Es geht von Escoffier bis hin zu Witzigmann. Und das ist eine sehr, sehr tolle Ausstellung. Das ist sehr, sehr interessant. Kann man auch online angucken oder einsehen. Und das ist auch eine Empfehlung von mir. Gastronomie früher bis heute. Finde ich sehr, sehr spannend.
Letzte und wichtigste Frage. Lieber Max, sind wir noch zu retten?
ich würde sagen nein, aber ich sage mal ja, weil ich hoffe, dass meine Tochter, also falls meine Tochter das hört, also ich glaube, ich bin dazu bereit und möchte da auch guten Beispiels vorangehen und den Kopf nicht in den Sand stecken, dass wir uns eine Möglichkeit schaffen, wie auch immer, dass eine Rettung noch möglich ist. Aber ich glaube, dass nicht nur Nachhaltigkeit oder das Wort Sustainability, glaube ich, ist nicht das, was uns rettet, sondern wir brauchen tatsächlich eine Veränderung. Also wir brauchen, ich glaube, da muss mehr passieren.
Vielen, vielen Dank, lieber Max. Das war's auch schon. Die Folge kommt überall, wo es Podcasts gibt, nächsten Freitag. Beziehungsweise, wenn ihr das hört, habt ihr sie ja schon auf dem Ohr. Schön war's mit dir. Ich hoffe, wir haben jetzt bald wieder ein paar mehr Menschen live und in Farbe echt vor uns sitzen. Definitiv nochmal was anderes. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Future heißen wir nochmal für alle, die es spannend fanden. Gibt es, wie gesagt, überall, wo Podcasts sind. Und ansonsten alle ab nach Kreuzberg. Da gibt es so coole Vorträge mit Max am Herd. Sehr empfehlenswert. Bis bald.
Bis bald. Das war ein Reim zum Schluss noch, ne? Max am Herd, sehr empfehlenswert. Wahnsinn, ja. T-Shirt-Spruch. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke, ciao.
So, das war's mal wieder mit einer Folge Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du irgendwie Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vors Mikrofon holen sollten, schreib uns einfach.
Und hinterlass uns natürlich super gerne eine Bewertung, vertag uns, schenk uns Sterne und drück den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis die Tage.